ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Verliebt, verlobt, verprügelt. Wie lässt sich häusliche Gewalt stoppen?
Frauen leben gefährlich in Beziehungen. Das zeigen die Zahlen, die das Bundeskriminalamt zur sogenannten häuslichen Gewalt veröffentlicht. Im vergangenen Jahr sind rund 140.000 Menschen von ihrem aktuellen oder Ex-Partner gewalttätig angegriffen worden. In 3 von 4 Fällen waren Frauen die Opfer der Gewalttaten. Alle 2 Tage wurde eine Frau von ihrem Partner getötet. Silvia Haller macht sich stark gegen Gewalt gegen Frauen. Seit über 10 Jahren schon arbeitet sie als Gewaltschutzexpertin, ganz praktisch in einem autonomen Frauenhaus in Heidelberg und auch politisch im Vorstand des Deutschen Frauenrates. Ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen und habe sie gebeten, erstmal zu erklären, was häusliche Gewalt eigentlich ist. Wo beginnt sie?
Häusliche Gewalt hat viele Gesichter. Also viele denken da an klassische körperliche Gewalt, das blaue Auge, der gebrochene Arm. Aber tatsächlich fängt es schon viel früher an. In der Regel ist es eine ganze Dynamik von Gewalt und da spielt Einschüchterung, soziale Kontrolle, Isolation eine sehr große Rolle. Aber dann eben auch ökonomische Unsicherheiten der Frauen oder eben dann Abhängigkeiten vom Partner, sodass in der Regel bei den Fällen, für die ich spreche und die Frauen, die ich erlebe in meiner Arbeit, eben ganz viele verschiedene Formen von Gewalt zusammenkommen, die immer mit Macht und Kontrolle zusammenhängen.
Man sagt, alle 4 Minuten erlebt eine Frau in Deutschland Gewalt durch ihren Partner oder auch Ex-Partner. Was können Sie uns denn zu den Gründen sagen? Haben die betroffenen Frauen auch ihre Partner schlecht gewählt?
Naja, es geht schon dabei solcher Art von Fragen los sozusagen. Wir fragen uns jetzt, was hat die Frau falsch gemacht? Ich würde immer den Fokus lieber auf die Männer lenken. Warum gehen die Männer über Grenzen? Warum leben wir in einer Welt, auch 2024 in Deutschland, wo das immer noch zu so vielen hunderttausenden Fällen sozusagen möglich ist? Und das hat eben aus unserer Sicht strukturelle Gründe. Also nach wie vor haben Männer ein anderes Standing in der Gesellschaft. Ihnen wird anders zugehört. Sie wachsen mit sehr starken bis hin zu destruktiven Rollenvorbildern auf. Also der Mann, der auf den Tisch haut, der auch mal sagt, wo es lang geht. Demgegenüber steht dann eben die Frau, die als emotionaler dargestellt wird, von der erwartet wird, dass sie schlichtet, dass sie nachgibt im Streit, dass sie die Familie zusammenhält. Das heißt, diese destruktiven, vor allem eben Rollenzuschreibungen und Klischees, die sind eine ganz große Ursache für Gewalt in Deutschland auch immer noch.
Gibt es bestimmte Gruppen, wo die Gewalt häufiger auftritt oder ist es ein Phänomen, was durch alle Schichten geht?
Es geht tatsächlich durch alle Schichten. Ich arbeite ja in einem Frauenhaus und bei uns angegliedert ist auch eine Beratungsstelle, sodass ich auch den Einblick in die ambulante Beratung habe. Und es finden sich wirklich überall alle Frauen. Also weder kulturelle noch religiöse Gründe, noch Bildung, Geld, das spielt alles keine Rolle. Wir erleben die Frau, die vom Professor Doktor an der örtlichen Klinik Gewalt erlebt oder eben auch aus der prekären Hochhaussiedlung zu uns kommt. Das geht durch alle Schichten durch. Es ist ein Problem der Geschlechter und der Frage der Kontrolle und Macht und nicht der Bildung oder der Herkunft.
Sie arbeiten in einem autonomen Frauenhaus in Heidelberg. Sie nehmen Frauen auf, die aus gewalttätigen Beziehungen ausbrechen. Haben die Frauen das Schlimmste dann hinter sich?
Absolut. Viele denken, das ist so eine ganz, ganz schwere Arbeit und wir sind sehr belastet und das sind wir natürlich immer wieder auch. Aber mir ist immer wichtig, weil ich das wirklich tagtäglich erlebe, zu betonen, das ist ja der mutigste Moment, wenn die Frau ihre Sachen gepackt hat, meist dann auch die Kinder an die Hand genommen hat und bei uns ankommt. Sie hat diesen Schritt der Trennung, diesen Entschluss gefasst, sie kommt bei uns an. Sie lernt dann eben auch wieder dieses freie Leben kennen und vor allem eben das sichere Leben. Und gerade auch bei Kindern merkt man ganz schnell, wie die dann über die nächsten Tage und Wochen auch wieder aufblühen und in Kontakt gehen und auch sehr schnell dann Freundschaften schließen mit den Kindern, die sie im Haus dann vorfinden. Da merken sie, sie sind nicht alleine mit dem Erlebten. Und so geht es eben auch den Frauen, wenn sie dann mal rauskommen aus diesem Tabu, weil oft haben die Frauen ja auch gar nicht drüber gesprochen, was sie erlebt haben. Sie haben sich geschämt für das Erlebte. Und das ändert sich dann eben, wenn sie bei uns im Frauenhaus leben.
Wie erleben Sie das? Warum erdulden viele Frauen über einen langen Zeitraum Gewalt im häuslichen Umfeld? Warum ist es so schwer, sich da rauszulösen?
Ja, mehrere Stichworte haben wir schon angesprochen. Stichwort Tabuthema. Also viele sagen, wir Feministinnen, und ich bin da sehr meinen Gründerinnen auch verbunden aus den 70er Jahren, sagen ja, das Private ist politisch. Aber tatsächlich wird ja oft noch gesagt, ja, was hinter verschlossenen Türen passiert, geht niemand was an. Die Familie ist heilig, da mischen wir uns nicht ein. Bis hin zur Gesetzgebung erleben wir das ja. Also das heißt, es ist überhaupt schwierig, erstmal darüber zu sprechen und sich dann eben Hilfe zu holen. Den Frauen wird oft auch nicht geglaubt. Ihnen wird gesagt, ach, du übertreibst. Ich habe den noch nie so erlebt. Der kommt mir gar nicht so aggressiv vor. Das ist auch was die Frauen oft erleben. Und natürlich auch der Platzmangel und die Finanzierung des Gewaltschutzes in Deutschland. Das sind dann auch wieder strukturelle Probleme, an denen wir auf politischer Ebene auch arbeiten. Aber da kommen schon verschiedene Faktoren zusammen, die es den Frauen eben auch schwer machen, sich zu trennen. Und wie gesagt, noch wichtiger finde ich die Frage, warum machen Männer das über Jahre?
Darüber reden wir auch noch an anderer Stelle im Programm. Das Problem der häuslichen Gewalt verschärft sich Jahr für Jahr noch und es fehlen nach Meinung von Experten rund 15.000 Plätze in Frauenhäusern. Woran liegt es da? Am Geld, am politischen Willen?
Vor dem Geld steht aus unserer Sicht immer der politische Wille, von daher hängt am politischen Willen und eben dann auch am Geld, genau, also am Ausbau der Plätze, aber eben auch die Frage, wie wird Gewaltschutz finanziert? Im Moment hängt es sehr individuell von der Situation der Frau ab, also ob sie Anspruch auf Sozialleistungen hat, zum Beispiel Bürgerinnengeld, Asylbewerberleistungen, und wir sagen eben, das kann nicht sein. Gewaltschutz muss in Deutschland kostenfrei für jede gewaltbetroffene Frau und ihre Kinder sein, sodass wir da sehr intensiv auch mit der Politik im Kontakt sind, um eine andere Lösung für die Finanzierung herbeizuführen.
Es ist unglaublich, wie viele Menschen in gewaltvollen Beziehungen leben. Und die offiziellen Zahlen von den Opfern von Partnerschaftsgewalt erfassen ja nur die gemeldeten Fälle. Das Bundeskriminalamt spricht von 140.000 bis 170.000 Fällen. Die Dunkelziffer ist vermutlich hoch. In knapp 4 von 5 Fällen ist nach polizeilicher Kriminalstatistik eine Frau betroffen. Aber es gibt auch männliche Opfer. Gewalt in der Partnerschaft ist ein Tabuthema. Viele Betroffene haben Angst, darüber zu sprechen, aber es gibt auch Opfer, die offen reden und Mut machen wollen. Jens Werlhöner berichtet über Fälle aus Hessen.
Jenny ist 28 Jahre alt und war 7 Jahre lang in einer gewalttätigen Partnerschaft. Immer wieder erniedrigt sie ihr damaliger Partner, schlägt sie, wirft sie so massiv gegen die Wand, dass sie sich die Ellenbogen auskugelt. Trotzdem bleibt sie bei ihm, wird sogar von ihm schwanger und beschließt, das Kind auf die Welt zu bringen. Doch in der 20. Schwangerschaftswoche passiert es. Ihr Partner tritt sie die Treppe hinunter.
Hat mich gestoßen, ich bin gestürzt und ich habe allein im Bad dieses Kind halt tot geboren. Und er ist, leider hat es ihn gar nicht auch so interessiert. Und für ihn, er hat es auch immer ganz anders erzählt.
Ihr Partner sagt, sie habe das Kind halt verloren. Seine Schuld verdrängt er. Jenny kann sich trotzdem nicht aus dieser Gewaltbeziehung befreien, aus Angst.
Naja, wenn ich jetzt nicht das tue, was er sagt, dann wird das wieder Konsequenzen für mich nach sich ziehen. Und das war so, also ich habe sehr viel in diesen 7 Jahren mit Angst gelebt. Angst war so irgendwo mein ständiger Begleiter.
Sich anderen anvertrauen, die Angst von der Seele reden, das ist für die junge Frau lange undenkbar.
Weil ich so klein gehalten wurde, dass ich es mir gar nicht zugetraut habe. Das war für mich ganz schlimm, weil ich ja eigentlich nur nach Hilfe schreien wollte. Ich wollte nur, dass die Leute sehen, mir geht's nicht gut, ich brauche Hilfe, ich brauche jemanden, der mir da raushilft, weil ich es alleine nicht schaffe. Ich musste das auch spielen damals, so dass alles gut ist, die Welt ist heile. Und abends, wenn ich dann ins Bett bin, dann ging es mir halt nicht gut. Also ich bin nicht glücklich eingeschlafen, 7 Jahre lang.
Blaue Flecken übertüncht Jenny im wahrsten Sinne, schminkt sich so, dass man sie nicht mehr sieht. Zu ihren Eltern fährt sie nicht mehr, aus Angst, dass sie etwas merken und Fragen stellen. Erst ein Jahr nach dem Verlust des Kindes trennt sie sich schließlich von ihrem Partner. Später nimmt sie Kontakt zu einer Selbsthilfegruppe auf und lernt nach und nach endlich über ihre traumatischen Erfahrungen zu reden. Gewaltopfer in der Partnerschaft sind meistens weiblich, aber es gibt auch Männer, die von ihren Partnerinnen Gewalt erfahren, so wie Viktor. Er will nicht, dass man ihn erkennt, deshalb haben wir seinen Namen geändert. Viktor ist Familienvater, war knapp 20 Jahre mit seiner Ehefrau zusammen, die ihn immer wieder bedroht hat. Wir haben seine Schilderungen nachsprechen lassen.
Ich habe mir Gedanken gemacht darüber, was ich mache, wenn sie auf einmal mit dem Messer vor mir steht, ob ich mich dann wehre oder nicht. Also ich hatte auch aufgepasst, immer mit dem Auto, wenn ich losgefahren bin, habe ich erstmal geguckt, ob irgendwas manipuliert ist. Also das war dieser Knackpunkt einfach, wo ich gemerkt habe, sie ist zu allem in der Lage. Und da habe ich dann richtig Angst bekommen vor ihr.
Die psychische Gewalt belastet ihn immer mehr. Trotzdem bleibt Viktor bei seiner Frau. Er will sie nicht verlassen, aus Angst, allein zu sein. Außerdem haben die beiden Kinder. So wird er immer hilfloser. Das hält Viktor viele Jahre aus. Doch schließlich schaltet er das Jugendamt ein, auch um seine Kinder zu schützen. Anschließend sucht er professionelle Hilfe. Dass er als Mann sich Hilfe sucht, weil seine Frau ihn bedroht, das wurde von einigen belächelt, erzählt Viktor. Doch er steht dazu.
Ich sehe das so, dass man Schwächen einzugestehen, auch anderen gegenüber, ganz offen, überhaupt keine Schwäche ist, sondern eigentlich eine Stärke ist, weil man anderen auch zeigt, dass man menschlich ist.
Viktor hat sich von seiner Frau getrennt. Die Spirale aus Gewalt und Schweigen ist für ihn endlich durchbrochen. Doch für viele andere geht das Leid weiter.
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Jüngst wurden wieder zwei Frauen im Rhein-Main-Gebiet zu Opfern der brutalen Gewalt ihrer Partner oder Ex-Partner. Eine Kassiererin in Mörfelden-Walldorf wurde im Supermarkt erschossen. Eine Frau in Oberramstadt bei Darmstadt wurde auf offener Straße mit einer Axt schwer verletzt. Und das sind keine Einzelfälle. Hunderttausende Menschen waren im vergangenen Jahr deutschlandweit von sogenannter Partnerschaftsgewalt betroffen. In 80% der Fälle ging die Gewalt von Männern aus. Sabine Schlegel ist Stopptrainerin bei der JUCO Marburg. Der eingetragene Verein bietet Täterarbeit im Kontext von häuslicher Gewalt an. Ich habe mit Frau Schlegel vor der Sendung gesprochen. Ich habe sie gefragt, was ist denn dieses Stopptraining? Wie können wir uns das vorstellen?
Das Stopptraining, das ist unser Name für ein Verhaltenstraining für Menschen, die Gewalt angewendet haben in der Beziehung oder die befürchten, das zu tun. Unser Name Stopptraining ist ein Akronym, also eine Abkürzung gebildet aus soziales Training, Opferschutz und Prävention. Darin wird eigentlich schon ganz gut deutlich, wir machen das, weil wir Opfer schützen wollen. Jeder Täter, der künftig kein Opfer mehr produziert, ist sozusagen ein Erfolg.
Auf jeden Fall.
In der Arbeit mit den Tätern, ja.
Was sind das denn für Männer, die zum Stopptraining kommen? Warum kommen die und tun die das freiwillig oder werden die gezwungen?
Es sind, muss ich jetzt erstmal eingangs sagen, tatsächlich meistens Männer, aber nicht ausschließlich. Vereinzelt arbeiten wir auch mit Frauen. Allerdings in unserem Gruppentraining arbeiten wir ausschließlich mit Männern. Das sind Männer, die sie sich sozusagen quer über die gesamte Gesellschaft verteilt vorstellen können. Das sind Männer zwischen 19 und 76 Jahren. Das sind jetzt tatsächlich unsere Zahlen der Teilnehmer, die wir bisher hatten, aus allen gesellschaftlichen Schichten, mit allen möglichen beruflichen oder auch Bildungshintergründen aus den unterschiedlichen Regionen hier in und um Marburg.
Das heißt, es kommen auch Frauen, die gewalttätig gegenüber ihren Männern werden?
Genau, wir haben vereinzelt mit Frauen allerdings dann nur im Einzeltraining zu tun, weil es tatsächlich einfach deutlich weniger sind, die hier auch bei uns bekannt werden, beziehungsweise das Phänomen der Gewalt in Beziehungen ist ja einfach ein Geschlechterthema und die Verteilung, da kann man sich jetzt um wenige Prozentpunkte streiten, ist aber eindeutig auf der Seite, dass die meisten gewaltausübenden Personen in der Beziehung Männer sind, aber es gibt auch gewaltausübende Frauen.
Wichtig ist ja Ihnen, dass das Thema Gewalt auf den Tisch kommt, also ein Problembewusstsein bei den Tätern zu schaffen. Ist den Menschen, die Gewalt ausüben, nicht klar, dass sie was falsch machen?
Ja, allein schon die Frage, was ist denn Gewalt, spielt bei uns im Stopptraining eine große Rolle. Natürlich, ich glaube, den meisten Menschen ist klar, dass körperliche Gewalt eine Gewalthandlung ist. Aber wir reden auch über verbale Gewalt, über psychische Gewalt oder ökonomische Gewalt. Oder aber es ist so ein Konstrukt bei dem Täter, der sagt, naja, die anderen, die üben bestimmt Gewalt aus. Aber bei mir war es ja so, ich hatte ja einen Anlass. Ich kann das irgendwie vor mir rechtfertigen. Und da setzen wir natürlich mit dem Training an und sagen, nein, sie haben sich entschieden dafür, Gewalt anzuwenden. Und diese Entscheidung, für die tragen sie zu 100% die Verantwortung.
Was erleben Sie da? Wie schnell kommt da eine Einsicht und eine Verhaltensänderung?
Wir können generell den Menschen ja immer nur vor den Kopf schauen, aber wir arbeiten ja für eine ziemlich lange Zeit intensiv zusammen. So ein Stopptraining dauert mal eben 10 bis 11 Monate und davon mindestens mal 6 Monate in der Gruppe. Das heißt, wir sehen tatsächlich Veränderungen, nicht bei allen, aber doch bei vielen Teilnehmern. Die stellen einfach fest, dass sie sagen, ja, okay, ich verstehe, ich werde hier ernst genommen, auch mit meiner Problematik, dass ich sage, ich hatte da so viel um die Ohren. Ich weiß überhaupt gar nicht mehr, warum und wie mir das passiert ist. Aber diese Rechtfertigung wird mir hier auch nicht abgenommen. Ich stelle mich jetzt diesem Thema und ich kann dann auch Verantwortung übernehmen. Das gelingt tatsächlich den meisten hier im Kurs, die bis zum Ende durchhalten. Aber natürlich müssen wir auch Männer ausschließen, die diese Verantwortung auch im Kurs nicht bereit sind zu übernehmen.
Man sagt ja oft, wer selbst Gewalt erlebt hat in Kindheit und Jugend, wer selbst geschlagen worden ist, schlägt dann auch später selbst zu. Gibt es Muster für gewalttätige Beziehungen?
Es gibt eine erschreckend einfache Gleichung für diese Frage. Sie können davon ausgehen, dass jeder Mensch, der Gewalt ausübt, sie zunächst erlitten hat. Das heißt, Menschen, die Gewalt als Mittel einsetzen, haben es in der Regel auch erstmal auf der Opferseite bitter, bitter gelernt. Das heißt also, dass viele unserer Klienten davon berichten, dass sie entweder in der Kindheit oder Jugend Opfer von Erziehungsgewalt geworden sind oder aber in ihrer Familie häusliche Gewalt, also Partnerschaftsgewalt, eine Rolle gespielt hat. Und Kinder sind dann eben auch unmittelbar Opfer dieser Gewalt, weil sie in diesen Strukturen aufwachsen. Die Strukturen sind dann auf einmal normal und werden mitgelernt. Diese Seite der Gleichung stimmt. Ich kann die Gleichung aber nicht umdrehen. Ich werde nicht sagen, dass alle Menschen, die als Kind Gewalt erlebt haben, sie nun selber ausüben werden. Das heißt, Menschen können sich schützen und können sich stärken, um sich auch aus diesen Gewaltmustern zu befreien.
Auch wenn wir das in den vergangenen Wochen anders erlebt haben, Rekorde sind nicht immer eine gute Nachricht. Es gibt auch Zahlen, die nach oben gehen und die dabei dennoch eine Entwicklung deutlich machen, die negativ ist. So war es im vergangenen Jahr bei uns in Hessen. Da haben rund 9000 Menschen häusliche Gewalt erlebt, also in der eigenen Familie oder vom Partner bzw. der Partnerin. Das waren so viele wie noch nie. Spielt sich oft in der Beziehung ab. In ganz Deutschland sind im vergangenen Jahr etwa 170.000 Menschen von ihrem aktuellen Partner oder ehemaligen Partner gewalttätig angegriffen worden. Das zeigen Zahlen vom Bundeskriminalamt. Obwohl das so häufig passiert, ist Gewalt in der Partnerschaft oft ein Tabuthema. Viele Betroffene haben Angst, darüber zu reden. Aber es gibt Hilfe, auch bei uns in Hessen. Jens Wellhöhner stellt einige dieser Angebote vor.
7 Jahre war Jenny in einer gewalttätigen Beziehung mit ihrem Partner. Der stößt sie sogar die Treppe hinunter, sodass sie das gemeinsame ungeborene Kind verliert. Schließlich trennt sich Jenny von ihrem Partner und nimmt Kontakt zu Phoenix auf, einer Selbsthilfegruppe im Odenwald. Ansprechpartnerin ist hier zum Beispiel Manuela. Sie hat selbst Gewalt in einer Partnerschaft erlitten und weiß, was viele in so einer Beziehung trotzdem hält: Angst.
Ja, man wird ganz viel verurteilt. Man hat mit Rufmord zu kämpfen, wenn man sein Schweigen bricht. Man weiß nie, wen man häusliche Gewalt verlässt, lebend oder tot. Und wie lange lebe ich noch? Drehen denen danach die Sicherungen durch oder nicht?
Diese Angst zu durchbrechen ist für die Betroffenen sehr schwer. Wenn sich die Frauen aber überwunden haben und sich an die Selbsthilfegruppe Phoenix wenden, heißt es für Manuela und ihr Team erst einmal intensiv zuhören.
Wir lachen und wir weinen gemeinsam. Und das ist wie ein Team. Also man ist verbunden, auch wenn man sich vielleicht fremd ist. Und das ist so schön bei der Selbsthilfe. Zu merken, es gibt einen Weg und zu merken, hier bin ich okay, hier werde ich angenommen, hier werde ich nicht verurteilt, hier werde ich nicht ausgelacht für das, was ich erlebt habe, hier werde ich nicht verspottet, hier werde ich nicht von oben nach unten betrachtet, hier haben wir eine Augenhöhe, hier werde ich gesehen von Mensch zu Mensch.
Das ist wichtig, weil die Betroffenen oft jahrelang systematisch gedemütigt wurden. Nicht nur körperlich, auch psychisch. Hilfe für Betroffene von Partnerschaftsgewalt gibt es auch zum Beispiel in Frauenhäusern, beim Frauennotruf Frankfurt und bei der Schutzambulanz Fulda. Sie ist zuständig für ganz Osthessen und den Vogelsbergkreis. Opfer von körperlicher Gewalt können sich auch anonym an sie wenden, erzählt Susanne Jahn von der Schutzambulanz.
Genau in dem Moment, wo die Person hier mit uns telefoniert oder auch hier bei uns in der Schutzambulanz dokumentiert wird, passiert etwas in der Person. Sie fühlt sich gehört, wahrgenommen und achtsam auch behandelt. Es ist ganz wichtig, dass sie erstmal loslassen können, alles berichten können aus ihrer Sicht. Es ist so eine Art Orientierungshilfe für alles, was danach kommen kann.
Wunden werden auf Wunsch dokumentiert für eventuelle Anzeigen gegen den gewalttätigen Partner. Aber auch Männer sind Opfer von Beziehungsgewalt. Fast 2000 sind es allein in Hessen. Auch für sie gibt es Hilfe, zum Beispiel den Männerberater Boris von Hesen in Darmstadt.
Männer trauen sich häufig nicht, darüber zu reden. Und diese Erfahrung mache ich auch in der Beratung, dass Männer zu mir kommen wegen einem ganz anderen Thema, zum Beispiel wegen einer Trennung. Und dann kommt so nebenbei im Gespräch raus, dass sie Gewalt erfahren haben. Und ich muss sie manchmal auch dann darauf stoßen und sagen, oh, da bist du geschlagen worden, da hast du Gewalt erfahren. Also es ist teilweise so stark tabuisiert, dass es die Männer noch nicht mal als Gewalt wahrnehmen. Ich muss sie erst dafür sensibilisieren.
Die Opfer müssen nicht den starken Mann markieren. Sie dürfen schwach sein. Das will Boris von Hesen den Betroffenen behutsam zeigen. Sich an Hilfsstellen zu wenden, kostet ihnen Überwindung, sagt er. Aber es lohnt sich. Denn so können sie der Gewalt entkommen.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.